Papa, warum scheint die Sonne? Timea, weil ich merke schnell, mein naturwissenschaftliches Wissen in diesem Bereich ist äußerst begrenzt. Warum scheint die Sonne? Weil sie es halt tut. Und während ich noch so grübel, wie ich das einer Dreijährigen besser erklären kann, weil mit der Antwort wird sie sich wahrscheinlich nicht zufrieden geben, ich überlege also, warum die Sonne scheint, ohne die Antwort selber genau zu kennen. Und während ich noch überlege, dauert es Timea deutlich zu lange und sie gibt die Antwort selbst. Na, Papa, weil der Gott das halt so gemacht hat.
Tja, ne? Was will man da als Pastor und Christ noch zu sagen? Stimmt ja. Und wenn sie damit zufrieden ist, bin ich das auch. Und ich bin immer wieder überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit Timea Gott Dinge zutraut. Zugeschrieben hat. Es gibt nichts, was Gott nicht könnte. Heute ist Timea 8 und sie denkt da schon deutlich differenzierter. Wie kann Gott überall gleichzeitig sein? Wie kann er alle Gebete auf einmal hören? Warum erhört Gott nicht alles, was die Menschen ihn bitten? Die Fragen bewegen sie, aber auch heute steht noch fest, Gott kann alles. Es gibt nichts, was Gott nicht könnte. Und wenn wir in der Jungschar dieses Lied singen, dann kann sie das voll bejahen. Mein Gott ist höher als die Berge, er ist stärker als die Stärksten, er ist klüger als jeder weise Mann. Gott kann alles. Auch mit 8 Jahren ist das für Timea noch völlig klar. Wie sieht das bei uns aus? Wenn du heute als Gast hier bist, und dir mit dieser ganzen Sache mit Jesus noch nicht so wirklich sicher bist, dann wird dich diese Antwort wahrscheinlich auch interessieren. Kann dieser Gott alles? Was kann der? Und lohnt es sich, ihm zu vertrauen? Da bist du genau richtig hier, weil wir wollen heute gucken, dieser Frage so ein bisschen nachzuspüren. Aber auch die alten Hasen, die Christen hier, sollten sich diese Frage mal ganz ehrlich stellen. Gott kann alles. Stimmt das? Klar, wenn wir das theoretisch durchdenken, dann trauen wir Gott alles zu. Wir wissen, dass Gott allmächtig ist, dass ihm nichts zu groß ist, dass er heilt, dass er Gebete erhört, dass er vergibt, dass er mein Leben in der Hand hat, dass er mir sogar den Tod besiegt hat. Aber wie sieht das aus, wenn du gerade in einer Situation steckst, wo du Gottes Möglichkeiten nicht nur theoretisch bejahen musst, sondern wenn du dich danach sehnst, dass er handelt? Bist du dann auch noch so sicher? Wir haben hier gerade bei dem Talk diese Geschichten gehört. Gott kann alles und dann stirbt das Kind. Gott kann alles und dann geht die Arbeit den Bach runter. Und wie soll das weitergehen? Vielleicht sind da deine Themen Alter, Krankheit, Unsicherheiten, vielleicht wie bei mir Eheprobleme. Und wenn es um diese wichtigen Fragen geht, teilweise um Leben und Tod, darum, ob ich hier und jetzt gelingendes Leben führen kann, ob ich mich wirklich auf diesen Gott verlassen kann, dann ist es doch wichtig zu wissen, ob er trägt. Ob ich es verantworten kann, alles auf diese eine Karte zu setzen. Und das möchte ich mir jetzt zusammen mit euch ansehen. Ich habe dafür eine kleine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, die ich aber nicht vorlesen möchte, sondern ich will sie euch erzählen. Wer die nachlesen möchte, kann das gerne tun. Die steht in Johannes 11. Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem und zu der Zeit spielt sich in Bethanien, 30 Kilometer entfernt, ein Familiendrama ab. Lazarus, ein Freund Jesu, ist krank, wie es scheint schwer krank. Und in seiner Verzweiflung wissen sich seine Schwestern nicht anders zu helfen, als nach Jesus zu schicken. Jesus ist mit dieser Familie gut befreundet, die kannten sich gut, die mochten sich. Und jetzt war dieser Jesus die letzte Rettung. Und er enttäuscht sie maßlos. Denn anstatt sich direkt auf den Weg zu machen, seinem Freund zu Hilfe zu eilen, wartet er 2 Tage und bummelt dann auch noch rum. Und Lazarus stirbt. Er war wahrscheinlich schon tot, kurz nachdem der Bote zu Jesus aufgebrochen ist. Denn als Jesus bei Maria und Martha, den Schwestern, ankommt, ist Lazarus schon begraben und 4 Tage tot. Martha, die eine Schwester, läuft ihm entgegen. Und das Gespräch, was dann kommt, ist das Zentrum dieses Textes. Darum möchte ich euch diese Verse wörtlich vorlesen. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben.
Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Jesus geht zum Haus der Familie. Maria stürzt ihm entgegen und wiederholt die Aussage ihrer Schwester. Herr, wenn du da gewesen wärst, dann würde er jetzt noch leben. Und bei mir, wenn ich das lese, klingt da ganz viel Vorwurf mit. Warum kommst du so spät? Warum warst du nicht da, wo wir dich gebraucht haben? Jesus lässt sich das Grab zeigen, die Trauergemeinde folgt ihm und die Besucher da, die geben diesem unausgesprochenen Vorwurf Worte. Ja, ja, Blinde konnte heilen. Warum konnte er dem dann hier nicht helfen? Jesus bleibt ruhig und fordert die Leute auf, den Stein vom Grab wegzunehmen. Martha ist entsetzt, ihr Bruder war schon einige Tage tot. Im heißen Klima Israels bedeutet das, dass die Verwesung schon eingesetzt hat, der Leichnam hat gestunken und sie wollte unbedingt die Störung dieser Totenruhe verhindern. Aber Jesus stellt klar, tu es, denn wenn du es tust und glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. So wird der Stein weggeschoben und Jesus ruft in die Grabeshöhle hinein, Lazarus, komm heraus. Und tatsächlich, ein sehr einbalsamierter, aber sehr lebendiger Lazarus kommt heraus. Jesus lässt seinen Worten, er sei die Auferstehung und das Leben, Taten folgen. Ich möchte mir jetzt anhand dieser Geschichte in drei Schritten angucken, warum es sich lohnt, Jesus zu vertrauen. Das erste ist, es lohnt sich, weil Jesus nicht zu spät kommt. Auch wenn es manchmal anders aussieht. Wenn Maria und Martha diesen Satz gehört hätten, Jesus kommt nicht zu spät, dann hätten die erstmal laut aufgelacht, wenn es ihnen nicht im Halse stecken geblieben wäre. Denn sie rufen ihn und er kommt einfach nicht. Gut, sie haben den Boten auch sehr spät losgeschickt, das stimmt, aber egal, Jesus kam trotzdem zu spät. Was für ein blödes Gefühl. Da ist jemand, der dir helfen kann und der kommt nicht. Noch nicht mal das. Der lässt einen warten, bis es zu spät ist. Und bei Jesus war es kein Zufall oder kein Unvermögen. Er hat das alles so geplant. Wenn man die Geschichte liest, merkt man, dass er absichtlich rumbummelt. Dass er sich absichtlich Zeit lässt. Dass er nicht pünktlich kommen will. Und er kommt zu genau dem Zeitpunkt bei Maria und Martha an, wo er das wollte. Und daraus folgen für mich zwei Dinge. Das eine ist, Jesus hat jederzeit die absolute Kontrolle über die ganze Situation. Und das zweite, er gebraucht schwierige Dinge in unserem Leben, um Dinge zu erklären oder Gott groß zu machen. Das erste, Gott kommt nicht zu spät, egal wie es sich anfühlt. Denn wenn er zu spät kommen würde, dann würde das bedeuten, dass er keine Kontrolle hätte. Wenn Gott von irgendjemanden, von irgendwelchen Umständen, von Menschen, von irgendwas abgehalten werden könnte, das zu tun, was er tun will, zu der Zeit, wo er es tun will, dann wäre er ein äußerst schwacher Gott, wenn er überhaupt Gott wäre. Dann hätte er nicht die Kontrolle über mein Leben und dann wäre mein Handeln in meinem Leben mehr oder weniger Glückssache. Und dann, liebe Leute, lohnt es sich nicht, Gott zu vertrauen. Aber so ist es nicht. Sowohl unser Text als auch alle anderen Geschichten in den Evangelien zeigen, dass Jesus nicht zu spät kommt. Er hat die Kontrolle über alle Dinge. Er kommt und handelt immer genauso, wie er es möchte. Niemand kann Jesus daran hindern, an dir zu handeln. Klingt gut, ne? Das ist jetzt so die Stelle, wo ihr fromm nicken dürft. Ja, genau, oh, wie schön. Ja, das macht es aber nicht unbedingt nur besser. Denn wenn Jesus immer an sein Ziel kommt, es ihm nicht entgleitet und Paul stirbt, was heißt das denn dann? Das heißt, dass auch diese schweren Dinge in unserem Leben er nutzt, er gebraucht, er so will. Das ist nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Warum dieser Lazarus krank war, welche Krankheit er hatte, all das wissen wir nicht. Das steht auch nicht in unserem Text, dass Gott ihm die Krankheit geschickt hat, dass Gott ihn da krank gemacht hätte. Aber Jesus sagt ganz klar, diese Krankheit wird dazu genutzt, dass Gott verherrlicht wird. Gott macht ihn nicht gesund. Er lässt ihn sterben. zur Ehre Gottes. Er erhört die Gebete der Familien nicht. Er bummelt sogar absichtlich herum, um nicht helfen zu müssen. Und jetzt übertrag das mal auf dein Leben. Du bist krank, du hast Schmerzen. Du flehst Gott an, du betest, dass er dich gesund machen soll. Und Jesus sagt, nein. Denn deine Krankheit dient dazu, Gott die Ehre zu geben. Nicht die Antwort, die ich gerne auf meine Gebete hätte. Ganz sicher nicht. Und so einem Gott sollte ich vertrauen? Mich fordert das unfassbar heraus. Auf den ersten Blick hätte ich nämlich gerne einen Gott, der so handelt, wie ich es gerne hätte. Ich bete und Gott erhört mich. Aber dann wäre es kein Gott, sondern eine Marionette. Und das will ich erst recht nicht. Ich setze doch mein Leben nicht auf eine Marionette. Die Herausforderung liegt hier auf dem Vertrauen. Glaube ich, dass Gott es wirklich gut mit mir meint? Dass Gott so handelt, dass es gut ist, auch wenn es sich anders anfühlt? Dann kann ich auch solche Situationen, wie wir sie eben in den Interviews hier vorne gehört haben, aus seiner Hand nehmen. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Aber wir müssen uns vor Augen halten, dass Gott nicht so handelt, weil wir ihm gleichgültig sind. Er liebt uns und er will, dass er durch uns geehrt und verherrlicht wird. Vielleicht, weil er, nehmen wir das Beispiel, du bist krank und Gott sagt, nee, ich mache das später, wenn es noch viel auswegloser ist. Und dann werden die Leute staunen, was ich an dir getan habe. Vielleicht will er, dass Menschen an dir sehen, wie man als Nachfolger Jesu mit Leid umgeht. Und du so Werbung für ihn machst, viel mehr, als du es mit Worten je könntest. Vielleicht, weil er dich dadurch stärken will und sich noch näher zu ihm ziehen möchte, in seine Abhängigkeit. Gründe für Gott, das zu tun, gibt es unendlich viele. Das große Problem ist nur, das wissen wir in der Situation nicht. Da leidest du, bittest, flehst und Gott kommt nicht. Und du hast keine Ahnung, warum Gott nicht kommt. Was er damit bezweckt. Und das Ziel muss es sein, dahin zu kommen, das fröhlich und dankbar aus Gottes Hand zu nehmen. Und das geht nur im Wissen eben dieser Sachen. Gott kommt nicht zu spät. Es geschieht nichts, was Gott nicht will. Und Gott hat die Kontrolle. Wir sind seine geliebten Kinder und er will sich in unserem Leben verherrlichen. Und es ist unsere Aufgabe, als seine Nachfolger, ihm da die Ehre zu geben. Ich habe es schon mal gesagt und ich betone das jetzt gerne nochmal, das ist kein Kinderspiel. Und ich kann jetzt hier nicht tiefer auf die Frage eingehen, warum Gott so manches Leid zulässt. Aber bei diesen beiden Sachen bin ich mir absolut sicher. Jesus kommt niemals zu spät und er macht es gut und richtig, auch wenn es sich anders anfühlt. Und darum lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Aber nicht nur deshalb. Wenn man noch ein bisschen weiter denkt, findet man einen zweiten Grund dafür. Nur bei Jesus gibt es echtes Leben. Sowohl hier und jetzt, als auch über den Tod hinaus. Und es klingt jetzt erstmal etwas seltsam. Auch was Jesus hier zu diesem Thema sagt, klingt seltsam. Ich lese diesen Vers nochmal vor. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ja. Klassisches Beispiel dafür, dass sich manche Verse erst nach etwas Nachdenken erschließen. Wer an mich glaubt, wird nimmermehr sterben. Wenn ich das Timea sagen würde, würde sie denken, dass Menschen, die an Gott nicht glauben, die an Gott glauben, nicht sterben. Wo? Dann würdest du davon ausgehen, okay, Papa stirbt nicht, Carina stirbt nicht, Jaron stirbt nicht, ich sterbe nicht, Junia stirbt nicht. Wunderbar! Tolle Sache, oder? Steht ja da. Wäre die logische Folge dieser Äußerung. Aber schon der zweite Blick zeigt ja, dass das nicht stimmt. Denn Jesus sagt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dass wir sterben müssen, zeigt die Erfahrung. Jeder Mensch stirbt. Auch Christen sterben. Wovon Jesus hier redet, ist das, was nach unserem Tod geschehen wird. Und da sagt Jesus, wenn wir von dieser Welt gehen, werden wir auferstehen. Das, was Lazarus hier erlebt hat, ins Leben zurückgeholt zu werden, ist die absolute Ausnahme. Da findet sich eine Handvoll Stellen in der gesamten Bibel. Das gab es in der Kirchengeschichte vielleicht auch in Ausnahmefällen, aber das ist nicht die Regel. Worum es Jesus hier geht, ist die Perspektive der Ewigkeit. Und das versteht Martha hier auch ganz richtig, als einen Ausblick auf die Zukunft. Sie sagt, ja, Herr, genau, er wird auferstehen, dann am Ende der Zeit, wenn die Toten auferstehen. Das war die Sicht der Leute zur Zeit Jesu. Die Menschen, die gestorben sind, werden auferstehen. Das haben die Juden damals zum Großteil geglaubt. Und Jesus sagt hier in seinem Ich-Bin-Wort, genau, das, was ihr glaubt, stimmt. Und ich bin die Auferstehung. Ich, in mir erfüllt sich diese Erwartung auf das ewige Leben. Schön und gut. Aber was heißt denn das jetzt für uns heute, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Wenn Jesus sagt, dass er das Leben ist, dann hat das zwei Dimensionen. Dann haben wir das Leben in Ewigkeit mit Himmel, Paradies und allem drum und dran. Aber dann haben wir das Leben hier auf der Erde, jetzt und heute schon. Unsere Gesellschaft vermittelt oft, dass Christsein vor allem Verzicht bedeutet. Und ich, Idiot, glaube das auch noch. Ich glaube und schiele immer so mit einem Auge auf die ganzen tollen Sachen, die die Welt hat. Freiheit, Geld. Ja, wenn ich vergleiche, was meine nichtchristlichen Freunde teilweise verdienen und die haben kürzer studiert als ich. Oh, die. Und während ich das so überlege und schreibe, denke ich mir, Kemper, was bist du für ein Idiot? Warum glaubst du das? Es mag sein, dass man den Eindruck hat, dass die Welt mehr zu bieten hat, dass es da mehr gibt, als würde uns Gott mehr verbieten, mehr reglementieren, mehr vorenthalten. Aber Jesus sagt dir klipp und klar, Leben gibt es nur bei mir, nur durch mich. Und ich glaube, wir und auch ich müssen lernen, Jesus hier zu glauben. Nur hier gibt es Leben, echtes Leben in ihm. Und das ist keine fromme Floskel. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein Leben mit Jesus das Beste, das Allerbeste ist, was dir im Leben passieren kann. Es gibt nichts, was damit mithalten kann. Dass Christen sollten bekannt sein für Freude, für Spaß, für Erfüllung, für Frieden im Herzen. Und wir nehmen uns da oft selber was weg, weil wir der Welt und den Verlockungen mehr glauben als Jesus. Oder weil wir Jesus nicht richtig verstehen. Aber es ist wahr, er hat alles für dich. Er hat Leben bereit, in Hülle und Fülle. Glaubst du das? Nimmst du ihn da beim Wort? Es lohnt sich, ihm und seinen Verheißungen zu vertrauen. Die zweite Dimension ist dann das Leben nach dem Tod. Ein ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen, ohne Trauer. Klingt nach einem schönen Traum, oder? Ist es nicht. Es ist Realität. Nur leben wir auch so? Wusstet ihr, dass ein Bauer im Mittelalter älter geworden ist als ein moderner Mensch? Deutlich älter. Ja, wir haben ja immer so das Bild, dass die da mal zu früh gestorben sind und wir so alt werden. Nö, Blödsinn. Ein moderner Mensch wird mit etwas Glück 70, 80, 90, vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Und in dieser Zeit müssen wir alles reinpacken, was wir erleben wollen. Ein Bauer im Mittelalter ist vielleicht nur 30 Jahre alt geworden, plus die gesamte Ewigkeit. Der wusste, wenn dieses Jammertal hier auf der Erde zu Ende ist, dann geht das noch ganz schön lange weiter. Und da werde ich Erfüllung haben. Der hatte diese Perspektive der Ewigkeit, die uns fehlt. Ich habe oft das Gefühl, alles hier in dieser Zeit schaffen zu müssen. Ich bin getrieben davon, alles unterzukriegen, alles zu schaffen, alles erleben, alles erfahren müssen, meine Lebensträume, hier, jetzt. Und ich vergesse die Ewigkeit, die mich erwartet. Ich lebe oft ohne die Perspektive Ewigkeit. Wie sieht es bei dir aus? Wie prägt das Wissen, dass du eben nicht nur dein Leben hier auf der Erde hast, sondern dadurch, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, du auch die ganze Ewigkeit vor dir hast, dein Leben. An die älteren Gottesdienstbesucher, wie geht's dir damit in deinem Lebensabend? Wie fühlst du dich im Bewusstsein, dass du eben dein ganzes Leben vor dir hast, sondern dass du damit rechnen musst, dass Gott dich irgendwann heimberuft? Prägt dich Angst? Klammerst du dich an dein Dasein? Bist du gebeutelt von diesem Gefühl, was verpasst zu haben, nicht wirklich gelebt zu haben? Siehst du all das Schwere, was du tragen musstest und was du alles nicht tun konntest? Oder kannst du das loslassen, im Wissen, dass es bei Jesus grandios weitergehen wird? Bist du ruhig und zuversichtlich, dass Gott sein Versprechen hält? Lebst du in Perspektive Ewigkeit? Und an die Jüngeren hier, also jeder darf jetzt überlegen, wo er sich da zugehörig fühlt. Ja? Wenn dein ganzes Leben noch vor dir zu liegen scheint, wie sieht's aus mit deinen Träumen, deinen Plänen? Weißt du, dass du hier nicht die alleinige Erfüllung finden musst? Weißt du, dass das Beste noch kommt? Dass du dich von den Erwartungen der Welt an dich in Arbeit, Familie, Selbstverwirklichung nicht zu hetzen lassen brauchst? Weil dein Leben in Gottes Hand ist und er die Auferstehung und das Leben ist und du auch noch die ganze Ewigkeit Zeit hast. Bitte versteht mich jetzt hier richtig. Ich will euch nicht auf die Ewigkeit vertrösten. Das habe ich eben hoffentlich deutlich gesagt. Leben mit Jesus ist jetzt schon echtes Leben. Wenn ich wüsste, dass es keinen Himmel gäbe, wenn ich wüsste, dass nach dem Tod alles vorbei ist, würde ich trotzdem sagen, folge Jesus nach. Das ist das Beste, was dir hier in diesem Leben passieren kann. Aber jetzt gibt es den Himmel. Und es wäre doch ziemlich dämlich, da dieses geniale Leben zu vergessen, was da noch kommt, oder? Weil Jesus hier und jetzt und mit Perspektive Ewigkeit alles zu bieten hat, lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Abschließend möchte ich mir noch eine spezielle Frage anschauen, die Jesus in unserem Text stellt und die mich persönlich total herausfordert. Nachdem Jesus gesagt hat, dass er die Auferstehung und das Leben ist, fragt er Martha, glaubst du das? Und Martha bejaht es, sie bezeugt, dass sie glaubt, dass Jesus der verheißene Retter ist. Glaubst du, dass Gott alles kann? Habe ich am Anfang aufgegriffen. Denkt an die Interviewgäste. Und jetzt geht es eben nicht um das theoretische Bejahen von Glaubenssätzen, sondern darum, ob ich Gott vertraue. Und dafür muss ich wissen, ob es sich lohnt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Laufe der Predigt bei diesen Interviews deine Frage erwischt habe. Das, was dich gerade bewegt, das, wo du nicht nur theoretisch irgendwas bejahen musst, sondern wo du praktisch herausgefordert bist, trägt das, was ich glaube. Oder eben, wenn du Jesus noch nicht kennst, die Bereiche deines Lebens, die dich herausfordern, die dir Probleme, die dir Angst machen. Seien es die Sorgen um den Arbeitsplatz, die Gesundheit, deine Familiensituation, was auch immer. Habt ihr irgendwas, was euch da bewegt? Und jetzt stellt euch vor, in dieser Situation steht Jesus vor dir und fragt dich, glaubst du mir? Vertraust du mir? Genau so ging es Martha. Ihr Bruder, wahrscheinlich ihr Versorger, ist tot. Alles ungewiss. Jesus ist zu spät, hat ihre Hoffnung enttäuscht. Und Jesus fragt sie, glaubst du mir? Und die sagt ja. Echt mutig, die Frau. Jesus fragt dich, glaubst du mir? Traust du mir wirklich zu, dass ich dein Leben in der Hand habe? Dass ich es kann, dass ich es gut mit dir meine? Glaubst du mir? Und es ist mir ganz wichtig, eines festzuhalten. Es ist nicht ungeistlich zu zweifeln. Die Frage ist, wie wir mit dieser Frage Jesu umgehen. Martha hat sich entgegen der Realität, gegen ihr Erleben hingestellt und hat gesagt, ja, ich glaube, obwohl Lazarus tot war. Sie hat Jesus Recht gegeben. Und das bewundere ich. Es gibt eine andere Geschichte in der Bibel, die dieses Glauben und Zweifeln wunderschön zusammenbringt. Da kommt ein Vater mit einem todkranken Kind zu Jesus. Und Jesus stellt da dieselbe Frage, glaubst du mir? Und der Vater antwortet, der schreit das raus. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus zu glauben heißt nicht, nicht zu zweifeln. Glaube und Unglaube können ganz eng miteinander einhergehen. Und das ist in Ordnung. Die Frage ist, woran ich mich klammere, was ich proklamiere, in welche Richtung ich mich wenden will. Ich will das auch zu Jesus sagen. Herr, ich glaube, du kannst alles. Bitte hilf mir in meinem Unglauben, in meinen Zweifeln. Die größte Herausforderung für mich in diesem Bereich sind meine beiden großen Kinder. Ihr habt es eben im Interview gehört, dass die im Wechselmodell, so nennt man das Leben, die Hälfte der Woche bei mir, die Hälfte der Woche bei ihrer Mutter. Und ich habe Angst um die beiden. Ich habe tierische Angst. Werden meine Kinder durch meine Scheidung, durch mein Versagen Schaden nehmen? Wird diese Trennung sie zerreißen? Werden sie mit all dem zurechtkommen? Was ist, wenn ich irgendwann aus Freiberg wegziehen muss und sie vielleicht in Freiberg zurücklassen muss? Ist es dann eine zweite Scheidung für sie? Und Gott hat so deutlich wie noch nie in meinem Leben in dieser Sache zu mir geredet und mir großartige Dinge versprochen. Und trotzdem kommt die Angst, trotzdem kommt die Panik in den dunklen Stunden. wenn mit meiner Ex-Frau wieder mal die Fetzen fliegen, wenn Jaron weinend im Bett liegt, wenn Timea mir ihr Leid klagt, wie doof es doch ist, immer hin und her laufen zu müssen zwischen Mama und Papa. Wenn ich mir vorstelle, ihnen irgendwann sagen zu müssen, dass ich wegziehen werde und sie sich entscheiden müssen, da könnte ich heulen. Und Jesus steht vor mir und fragt mich, glaubst du mir? Glaubst du mir, dass ich halte, was ich dir versprochen habe? Und ich muss durchatmen, schlucken und antworten, ja Herr, ich glaube, ich will glauben, hilf mir dabei. Wie sieht es bei dir aus? Glaubst du Jesus? Wo sind deine Zweifel, deine blinden Flecke, deine toten Punkte? Komm zu ihm, gib ihm deine Zweifel, sprich ihm dein Vertrauen aus. Denn dieses Glauben, dieses Vertrauen hat eine ganz große Verheißung, die Jesus in Vers 40 ausspricht. Er stellt Martha diese Frage nochmal, bevor der Stein vom Grab gerollt wird. Und dann sagt Jesus, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ob wir Jesus ganz vertrauen oder nicht, hat keine Auswirkungen auf unser Heil. Wir können an unseren Zweifeln festhalten, können Jesus im tiefsten Inneren misstrauen, können die Frage, glaubst du mir, mit Nein oder vielleicht oder ich weiß es nicht beantworten. Gottes Liebe steht trotzdem zu uns, keine Frage. Aber uns wird etwas entgehen. Wir werden hier auf dieser Erde die Herrlichkeit Gottes nicht im vollen Umfang sehen. Wir werden nicht erleben, wie Gott Wunder in unserem Leben tut. Wir werden nicht sehen, dass Gott handeln kann und wird. Die ganze Größe, die ganze Macht Gottes werden wir nur sehen, wenn wir uns ihm voll ausliefern, wenn wir ihm ganz vertrauen, wenn wir ihm glauben. Und das ist es. Darum lohnt es sich, auf Gott zu vertrauen. Mehr als alles andere auf der Welt. Und ich will das und ich will darum ringen, mich von dieser Verheißung Gottes motivieren lassen. Wenn Gott mich fragt, glaubst du das, will ich sagen, ja Herr, von ganzem Herzen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wie sieht es bei dir aus? Amen.